Du bist ein Fürst Gottes. So sagen die Hethiter um Hebron, eines der sieben Völkerschaften im Lande Kanaan. Du bist ein Fürst Gottes. Abraham war Halbnomade. Das heißt, kürzer oder längere Zeit siedelte er an einem Ort, blieb Fremdling, reingeschmeckter, fast ein Zigeuner. Und trotzdem, du bist ein Fürst Gottes. Abraham sprach mit fremdländischem Akzent. Er hatte andere Bräuche. Aus seiner Küche im Zelt roch es ganz anders als bei den Hethitern. Trotzdem, du bist ein Fürst Gottes. Abraham konnte eigentlich als Eindringling angeschaut werden, der unberechtigt in dieses Land kam und nun sich sogar hier festsetzen wollte. Trotzdem, du bist ein Fürst Gottes. Wie konnten diese Hethiter eigentlich so etwas sagen? War er ein Adelsfürst mit blauem Blut, der eben einen großartigen Stammbaum aufzuweisen hatte und seine Linie zurückführen auf irgendein Schloss? Aber in Ur stand kein Schloss. Er stammte aus keinem Adelsgeschlecht. Oder war er ein Landesfürst, der viele Güter besessen hätte und der über eine ganze Region regierte? Beileibe nicht. Sein Zelt stand auf gepachtetem Boden. Er war kein Landesfürst. War er ein Geistesfürst? Einer, der von besonderem, großen und hellem und weitem Geist nur so sprühte wie ein Feuerwerk? Aber Abraham war nicht auf den Schulen und Hochschulen der unserer Zeit. Nein, wir wissen nichts davon. Er war ein Fürst Gottes von Gottes Gnaden. Es gibt Doktortitel. In 3 Wochen wird an dieser Stelle hier Herr Dr. Leibinger sprechen, ein Großindustrieller eigentlich aus Ditzingen, über das Thema Pietismus und Feinmechanik. Ist auch ein Thema, was? Pietismus und Feinmechanik. Ein Laie eigentlich, ja. Und bei dem steht auf dem Plakat Dr. E.H. Das heißt also ehrenhalber. Das bekommt man, wenn man die Ehre hat oder vielleicht auch das Geld, das weiß ich nicht. Aber einen Dr. E.H. bei Abraham hieß es eigentlich nicht E.H., sondern Dr. G.H., ein Doktor gnadenhalber, von Gott verliehen, von Gott überreicht, von Gott geschenkt. Und viele unter uns, die haben diesen Doktortitel auch wenn man es ihnen nicht ansieht. Dr. G.H., Dr. gnadenhalber. Und solch ein Doktortitel, der bleibt anscheinend nicht verborgen. So wie ein Licht in der Nacht nicht verborgen bleibt, sofern es nicht unter einem Scheffel verdeckt wird. Glaube prägt, Glaube bildet, Glaube adelt, Glaube sieht man einem an. Wie viele Diakonissen habe ich persönlich kennengelernt? Oft einfache Frauen, oft gar keine große Schulbildung, im dienenden, unbezahlten Beruf ein Leben lang. Und im Alter muss man, wenn man sie sieht, sagen, du bist eine Fürstin Gottes. Eine Fürstin Gottes. Denken Sie an Leute wie Gustav Werner, wenn Sie die Bilder sehen, dieses Mannes, der das Bruderhaus in Reutlingen erstellt. Wenn Sie dieses Bild sehen, du bist ein Fürst Gottes. Ein Georg Müller, in Bristol mit seinem Waisenhaus für 10.000 Waisenkinder. Du bist ein Fürst Gottes. Es stimmt schon, im Alter ist man für sein Gesicht verantwortlich. So ist es. Im Alter ist man's. Und dann sieht man's an. Fürsten, Fürstinnen Gottes. So war dieser Abraham einer. Ein Fürst Gottes. Und man möchte eigentlich bitten und beten, Herr, schenk du mir auch diesen Doktortitel. Dr. G.H. Gnadenhalber. Das ist der höchste Titel, der überhaupt verliehen werden kann. Aber verwechseln Sie bitte diese Doktoren nicht mit Strahlemännern, Glücksrittern oder Sonntagskinder, denen das Los eben aufs Lieblichste fällt. Es ist hier ein Fürst ohne Frau. Es ist hier ein Fürst ohne Land. Es ist hier ein Fürst nicht ohne Hoffnung. Das möchte ich Ihnen an diesem Text heute unterstreichen. Erstens, ein Fürst ohne Frau. Sarah war 127 Jahre und starb. So heißt es hier. So fängt es an. Wiewohl er der Fürst Gottes war, der Vertraute, der Vater aller Gläubigen, macht der Tod an seinem Zelt nicht Halt. Noch ist das schreckliche Urteil in Kraft, von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du werden. Er ist Witwer, neben ihm die Leiche der Frau. Vielleicht hatte er sogar gebeten, gerufen, geschrien, Herr, lass meine Frau nicht sterben, ich kann's nicht allein. Frauen können besser allein leben als Männer. Herr, nimm du denn zuerst mich und lass noch meine Frau leben. Aber dieses Gebet wurde nicht erhört, Sarah ist tot. Wird Abraham jetzt sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt? Wird Abraham, ein solcher Mann des Glaubens, vielleicht sogar singen, in dir ist Freude in allem Leide? Wird er vielleicht einen solch starken Glauben haben und Gott loben? Gott hat es alles recht gemacht und alles, Gott hat es alles wohlbedacht und alles recht gemacht. Gebt unserem Gott die Ehre. Wird er so sagen, wird er so singen, wird er so loben? Hier steht nichts davon. Er fällt nieder, er klagt und weint. Es ist kein vorgeprägter Trauerritus, keine vorgeprägte Klagelitanei, keine Todeszeremonie, sondern eine ganz private, persönliche Angelegenheit, wo er mit der Toten alleine ist, allein mit seinen Klagen und mit seinen Tränen. Liebe Freunde, manche meinen, Klagen und Weinen am Totenbett oder an Gräbern sei eines Christen unwürdig. Man könne bei Menschen bei Beerdigungen ablesen, ob sie einen Glauben hätten. Christen weinen nicht, hat mir einer gesagt. Und berufen sich dann auf Paulus, der gesagt hätte und auch geschrieben, ihr sollt nicht trauern wie die, die keine Hoffnung haben. Aber liebe Freunde, wenn Abraham geweint hat, braucht sich niemand seiner Tränen zu schämen. Calvin hat jenes mir unvergessene Wort gesagt, angesichts des Todes unberührt zu bleiben, ist nicht Seelengröße, sondern Rohheit und Trotz. Das ist's. Ein anderer sagt, in der Träne strömt das Gemüt aus. Abschied nehmen ist schwer, sehr schwer. Nur darauf ist zu achten, dass es der rechte Abschied ist. Nur darauf zu achten, dass es die richtigen Tränen, dass es das richtige Trauern ist. Bei ihm sind es ganz bestimmt einmal die Tränen des Dankes für eine treue Begleiterung, die mitzog, die mittrug, die mitlitt, die ihm schließlich einen Sohn schenkte. Frauen der Bibel, vorne an Sarah, passen nicht mehr so recht in unsere Zeit. Aber ich frage mich, waren denn diese Frauen so altmodisch, so von vorgestern? Waren sie denn so hinterwäldlerisch, dass sie sich ganz hineinbegeben haben in die Lebenslinie ihres Mannes und diesem sein Leben und seinen Dienst überhaupt ermöglicht haben? ihre Erfüllung darin fanden, dass sie zur Mitte der Familie wurden, dass sie gleichsam das Innenministerium übernommen haben und dem Mann das Außenministerium ließen und gemeinsam unter einem Kanzler, unter einem Herrn ihre Familie regierten. Ist denn das so ganz von gestern? Abraham ohne Sarah ist nicht zu denken. Und Sarah nicht ohne Abraham. Zwei in eins und eins in zwei. Tränen des Dankes für diese Zweisamkeit. Solcher Tränen braucht sich niemand zu schämen. Er war ja jetzt halbiert. Er war reduziert. Wahrlich ein halber Mensch war er nur noch. Tränen des Dankes, die gehören zum rechten Trauern. Und zum anderen, Tränen des Sehnens. Kein Zufall, dass in den nächsten Kapiteln davon gesprochen wird, wie Abraham anfing, alles zu ordnen, dass auch er Abschied nehmen kann. Wenn ein Mensch geht, spürt man den dünnen Vorhang, der von der Ewigkeit trennt. Und jedes Mal, und es mag fast seltsam klingen, aber jedes Mal, wenn ich einen Sarg zu begleiten habe auf dem Friedhof, so gehört dieser Weg, und ich freue mich sogar, wenn es kein zu kurzer Weg ist, zu den eindrücklichsten Zeiten des Tages und der Woche. Jene Schritte hinter einem Sarg, die dann einen an das erinnern, o Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht von dieser Zeit, wo gestorben und operiert und wo geschossen und vergewaltigt wird. Mein Heim ist nicht von dieser Welt. Tränen des Sehnens nach einer Welt, wo dies nicht mehr sein wird. Vorausgegangen war doch Sarah, nicht weggegangen. Vorausgegangen, nicht weggegangen. Da sind sie, unsere Toten. Tränen des Sehnens und Tränen des Trostes. Sein Weg ist ja nicht abgebrochen, sondern jetzt geht er weiter dem großen Ziel entgegen. Und deshalb klagt und weint er nicht ewig. Hier steht der ganz kurze Satz, er stand auf. Liebe Freunde, das muss sich jeder, der in Trauer gekommen ist, und jeder von uns wird in Trauer kommen, muss sich das ins Stammbuch schreiben. Nach all diesen Tränen des Dankens, des Sehnens und des Trostes, dann kommt der Augenblick, wo es heißen muss, er stand auf und er steht auf. Dann geht es wieder weiter. Luther hat gesagt, betet 2 bis 3 Mal für eure Toten, dann lasst es gut sein. Unsere Gräber dürfen nicht zu Kultstätten werden, an denen wir am ewig Gestring hängen. In den Gräbern haben wir nichts zu suchen, sondern wir suchen allenfalls auf Friedhöfen unseren auferstandenen Herrn. Wenn Sie an jemandes Lieben hängen und wenn Sie von dieser Trauer nicht loskommen, bitten Sie darum, dass das in Ihrem Leben wahr wird, und das gehört zur rechten Trauer. Dass ich aufstehen kann. Aufstehen und meinen Weg weitergehen bis zu dem Tag, an dem er mich ruft. Er stand auf. Das Evangelium. Ein Fürst ohne Frau. Aber das andere? Nicht nur ohne Frau, ein Fürst ohne Land. Klingt fast wie ein Märchen, König ohne Land, ein Fürst ohne Land. Der berühmte Landhandel wird hier beschrieben. Ach, es wird unglaublich viel über diesen Text meditiert. Der berühmte Landhandel mit den Tetitern ist ziemlich genau protokolliert. Es ist zwar kein Kuhhandel, aber es ist ein Grabhandel. Irgendwo sitzen im Tor diese Leute und palavern und Abraham mittendrin. Und er beginnt damit, dass er sich als hergelaufener Beisaße bezeichnet. Diese seine Demut wird mit Höflichkeit quittiert. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Und nun, die Bitte um ein Grab, die wird großzügig beantwortet. Begrabe deine Tote in irgendeinem vornehmen Grab deiner Wahl. Aber wer dieses Protokoll genau liest, weiß, was großzügig klingt, ist höflich verkleidete Absage. Ist oft so im Leben. Was so großzügig klingt, wenn man genau abklopft, merkt man, es ist genau das Gegenteil. So auch hier. Abraham bittet um Grundbesitz, aber er soll nur umsonst seine Tote im Boden begraben dürfen, im Boden, der ihm dann noch lange nicht gehört. Abraham verneigt sich und nennt ein konkretes Kaufobjekt, nämlich die Doppelhöhle des Ephron in Machpela. Dieser Ephron sitzt eben auch unter diesen Leuten im Tor und sagt, nein, ich schenke dir den Acker für diese Zeit, solange die Tote drin ist, dann fällt dieses Grundstück ja ohnehin wieder an mich zurück. Abraham verneigt sich wieder, nein, ich will es bezahlen. Und dann sagt Ephron, ach, es kostet eigentlich nur 400 Lot Silber. Wer dann bei den Preisen nachstudiert, der weiß, das ist ein unverschämter Preis. Ein unverschämter Preis. Nur um ein Mehrfaches kaufte damals König Omri die ganze Stadt Samaria mitsamt der Festung. Und er bekommt für dieses Silber nur ein kleines Gräbchen, eine kleine Höhle in Machpela. Und interessanterweise, Abraham feilscht nicht, wie damals bei Sodom und Gomorra. Wo es um seine eigene Sache geht, unterlässt er den Handel zu seinem Vorteil. Er ist eben ein Fürst, aber ein Fürst ohne Land. Abraham wiegt die Summe ab und übergibt sie vor allen Zeugen. Und damit ist die Verkaufsverhandlung abgeschlossen und die Höhle geht in den Besitz des Abraham über. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Wir können eigentlich nur den Kopf schütteln über diesen ganzen Bericht. Ein Meisterstück der Darstellung eines Landkaufes unter höflich schlauen, siebenfach getreten und gewundenen Orientalen. Dabei ist allerdings nichts Böses über andere gesagt, außer über unseren eigenen Dünkel, unsere ewige Beschimpfung der eben verschlagenen Orientalen. Auffallend, dass Abraham das Grab nicht geschenkt will, nicht geliehen, nicht einfach großzügig übergeben, sondern er will es käuflich erwerben. Seine Zähigkeit fällt hier auf, fast seine Dickköpfigkeit. War das ein Stückchen Totenkult, der ja zu allen Zeiten eine ganz wichtige Rolle gespielt hat? Die stattlichsten Bauwerke des Heidentums sind bis zum heutigen Tage Totenstätten, Pyramiden, Mausoleen, Stätten der Totenverehrung. Für Totenbräuche ist der Mensch auch in unseren Regionen, auch in der Postmoderne, überaus offen und anfällig. Abraham weiß das. Er weiß auch um die furchtbare Ansteckungsgefahr vom Heidentum her, aber ihm geht es um etwas ganz anderes, diesem Fürst ohne Land. Eigentlich ist es ein ganz erschütternder Hintergrund, der hier nochmals zu realisieren ist. Sehen Sie, wenn es zum Abschied kommt und nach bestimmten Jahren des Lebens kommen einem solchen Gedanken, dann fragt sich der Mensch, wie weit habe ich es denn eigentlich im Leben gebracht? Zu was habe ich es denn eigentlich gebracht? Der eine kann dann immerhin sagen, ich habe es zu einem Sparbuch gebracht, gut angelegt. Das kann ich meinen Kindern übergeben und die werden dann sagen, mir hat eine sparsame Oma und die hat es doch zu dem gebracht und darüber freuen wir uns jetzt. Doch, zum Sparbuch gebracht. Andere, die haben es zu einem Häuschen gebracht. Toll. Ein eigenes Häuschen, das weiß man, ist im Alter zu schätzen. Ein eigenes Haus, in dem man so einziehen kann und man die Nägel nicht nur halb einschlagen darf, wenn man doch wieder ausziehen muss, sondern ganz einschlagen. Weil man dort einfach zu Hause ist. Man hat es zu einem Haus gebracht. Manche, die haben es sogar zu einer Familie gebracht. Mit heranwachsenden Kindern, mit erwachsenen Kindern, die es sogar wieder zu etwas gebracht haben. Liebe Freunde, zu all dem hat es Abraham nicht gebracht. Kein Sparbuch. Er hat Und so schreibt Kierkegaard, in 300 Jahren, in 130 Jahren hat er es nicht weiter als bis zum Glauben gebracht. Wir sagen, er hat es zu nichts gebracht. Und er hat es zum Höchsten gebracht, was es gibt. Viele unter uns haben es weit gebracht. Aber haben sie es bis zum Glauben gebracht? Manche haben es bis zu Immobilien gebracht. Aber haben sie es zum Glauben gebracht? Manche haben es zur Großfamilie gebracht. Aber haben sie es zum Glauben gebracht? Abraham hat es zum Glauben gebracht. Das, was er schließlich erwirbt, ist ein Grab, ein paar Quadratmeter Erde. Eine erschütternde Bilanz. Jeder Bundesbürger, auch der Allerärmste, hat ein verankertes Recht auf Gratisland, um darin bestattet zu werden. Jeder bekommt 2 bis 3 Quadratmeter gratis, wenn er nichts hat. Er bleibt nicht oben liegen. Dieses Land bekommt er. Nicht einmal das hat Abraham. Nun aber glaubt er, glaubt ohne zu schauen. Nun möchte er gleichsam symbolisch, zeichenhaft für die Leiche seiner Frau ein Fleckchen Erde. Ein Grab im Lande Kanaan zum Zeichen und Unterpfand dafür, dass Gottes Wort wahr ist. Dass ihm das Land Kanaan versprochen ist. Dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen, das will er hier sehen und haben. Das ist der Grund für seine Hartnäckigkeit beim Markten. Er nimmt Gott beim Wort durch den Kauf einer Grabparzelle. Ja, er ist der Fürst ohne Land, aber er glaubt an Gottes Landverheißung und rückt mit diesem Glauben in die Nähe jenes Wortes, womit Jesus den Sanftmütigen den Besitz des Erdreiches in Aussicht stellt. Abraham will Heimatrecht im Land der Verheißung. Das ist der eigentliche Punkt. Abraham will Heimatrecht im Lande der Verheißung. Sehen Sie, Glaube ist kein Gefühl, das manchmal von einem Pfarrer oder einem Prediger etwas angepeitscht oder gerade gekitzelt wird. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist auch keine Stimmungssache, keine fromme Zierleiste. Glaube ist Heimatrecht im Lande der Verheißung. Unser Land der Verheißung ist nicht mehr Kanaan, sondern Gottes Himmel. Hätten wir doch etwas von jener Hartnäckigkeit, von jener Leidenschaft, von jenem Verlangen, Heimatrecht zu bekommen im Lande Gottes der Verheißungen. Manchen genügt ein Gastrecht, ein Gaststatus. 2-mal im Jahr tauchen sie auf, das genügt ihnen. Manche genügt ein Besucherrecht, dass sie auch Gottesdienst besuchen können. Was nützt schon Gastrecht und Besucherrecht? Heimatrecht brauchen wir, Heimatrecht im Himmel. Nun aber sind wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger und Gottes Hausgenossen. Gerade letzte Woche erzählte mir einer von jener Russin, einer Musikerin, die geschieden ist und sie bekam ein Stipendium für die Kirchenmusikschule Esslingen. Und dort hat sie auch studiert, ist fertig geworden. Und dann hat sie hier einen Deutschen geheiratet und indem sie geheiratet hat, bekam sie auch einen deutschen Pass und hat damit Heimatrecht hier in unserem Land. Nun hat sie drüben in Russland einen 19-jährigen Sohn, nachdem sie schon immer wahnsinnig Heimweh hatte, den ließ sie jetzt nachkommen mit einem Besuchervisa, 3 Monate. Er ist nach 3 Monaten nicht wieder abgefahren. Er hängt an seiner Mutter und seine Mutter hängt an ihm. Aber er kann nicht hierbleiben. Rechtsanwälte sind bemüht worden. Gerichte, alles abschlägige Bescheide. Der Sohn muss zurück. Er hat kein Heimatrecht. Er hat keinen Pass. Er gibt sich alle Mühe. Es geht durch alle Gerichte. Er bekommt kein Heimatrecht. Wie viel sind nach Deutschland gekommen und kommen nach Deutschland, um dieses Heimatrecht zu bekommen? Sie setzen alles aufs Spiel. Sie kämpfen und leiden. Und sie werden abgeschoben. Liebe Freunde, haben wir etwas von dieser Leidenschaft, von diesem Kampf, von dieser Leidensbereitschaft, einen Pass zu bekommen für den Himmel. dieses Grab ist der Pass für Abraham, dass er im Lande bleiben kann und bleiben darf. Hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin. Doch, das möchte ich auch, Heimatrecht haben. Heimatrecht. Ein Fürst ohne Land, aber mit dem Pass unterschrieben von Jesus Blut. Und deshalb schon beim dritten und letzten, ein Fürst nicht ohne Hoffnung. Vers 19, danach begrub Abraham Sarah seine Frau. Das machte kein Beerdigungsinstitut, das die Toten möglichst schnell wegschafft. Wie oft höre ich immer wieder, ich habe meinen Mann nicht mal mehr sehen dürfen. Und ich erinnere mich an unsere langjährige Frau Sindel hier, da sie gestorben ist und dann ging ich ins Pflegeheim hinauf und niemand wusste, wo sie war. Nicht einmal der Verwalter des Pflegeheimes konnte sagen, wohin dieser Sarg gebracht worden ist. Nur durch Schwierigkeiten haben wir herausgebracht, dass er ganz, ganz schnell nach auswärts transportiert worden ist. Sehen Sie, damals ging es anders zu. Man begrub die Tote. Man ließ sich dazu Zeit. Dieses Begräbnis war dann keine Tat der Verzweiflung, sondern eben eine Tat der Hoffnung. Hier wurde Abraham, dann Isaac, dann Rebekka, Lea, schließlich auch Jakob begraben. Im Tod waren sie schon Erben und keine Fremdlinge mehr. Sie waren im Tod noch Bekenner des Glaubens an die Verheißung. Für uns ist dieses Grab noch mehr. Das schattenhafte Abbild der zukünftigen Heilsgüter. Es ist hier ein Hinweis auf Christi Grab, den Anfang des Lebens. Abraham steht davor als gebrochener Mann oder gar als gebeugter Mann, als Mann am Ende. Ganz sicher nicht. Abraham steht aufrecht, ein Wartender, ein Harrender, ein Wachposten, ein Horchposten. Er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat. So wird es Hebräer 1,1 ausgelegt. Ein Grundzug wird deutlich. Er bekam das Land, aber er musste darauf warten. Er bekam die Sohnesverheißung, er musste darauf warten. Er bekam eine Fülle von Verheißungen, aber er musste warten. Warten ist das Los über den Tod hinaus. Das ganze Leben des Erzvaters ist von einem noch nicht geprägt. Dabei ist es geblieben. Noch ist der Plan Gottes nicht am Ziel. Noch machen sich die Herren der Welt breit. Noch hat der König des Schreckens seine Macht. Aber, liebe Freunde, an Sterbebetten soll man uns als Horchposten finden, die hinüberhorchen, so wie Sarah, so wie Abraham. An Särgen soll man uns als Wachposten finden, die wach sind auf die Ewigkeit. An Gräbern soll man uns als Wartende finden, die wie die Väter sagen, Herr, ich warte auf dein Heil. Und weil wir von Ostern herkommen, wissen wir, dass dieser Erstling, Jesus Christus, seine Leute nachziehen wird. Das heißt, dass wir nicht vergeblich horchen, nicht vergeblich warten, nicht vergeblich gespannt sind auf den großen Tag. Einmal wird er kommen und einmal wird er das Pfand einlösen. Einmal werden wir bei ihm sein. Einmal werden wir bei ihm sein. Gott schenke es Ihnen und mir. Amen. Wir wollen beten. Herr, richte du unser Leben aus, nach vorne, auf dich hin. Schenk uns auch diese Leidenschaft, Recht zu bekommen bei dir. Und weil wir dieses Recht nicht erschaffen können, auch nicht erkämpfen, erbitten wir es gnadenhalber, Herr. Wir denken heute Abend an die, die traurig sind. Wir denken an die, die den letzten Abschnitt angetreten haben. Wir denken ganz besonders an die, die du jetzt rufst. Gib ihnen einen wachen und horchenden Sinn und Gehör und lass sie gespannt sein auf das, was kommt. Herr, wir warten auf dein Heil.